Contentwarnung: häusliche Gewalt in der Backstory einer der Figuren in diesem Film. Das wird nur kurz am Rande erwähnt, aber es soll euch auch nicht eiskalt erwischen. Hallo und willkommen zu Time Travigilantes.
Hallo,
Mein Name ist Michael Heide.
ich bin Mariella Linkert.
Und heute beenden wir den Terminapril auf einer positiven Note.
Yes.
Bis hierhin war das einzig Gute, was das Franchise nach Terminator 2 zu bieten hatte, die vierteilige Comicreihe Robocop vs. Terminator gewesen, worin Daredevil und Batman-Legende Frank Miller zusammen mit Thor-Mastermind Walt Simonson die beiden Cyborgs aufeinandertreffen ließen, woraufhin wir herausfanden, dass Skynet sein Bewusstsein durch den Kontakt mit OCPs Gesetzeshüter erlangte. Alle anderen Projekte nach dem Weggang von James Cameron waren entweder haarsträubender Murks wie Terminator 3 und 5 oder viel zu teuer gefilmte Nischenunterhaltung, die dann nicht genügend Geld einbrachte, um fortgeführt zu werden. Dabei denke ich an Terminator 4 und die Sarah Connor Chronicles Fernsehserie. Immerhin, die Rechte blieben diesmal bei der Produktionsfirma von Terminator 5. Und zum ersten Mal seit 91 lernte jemand aus den Stärken und Schwächen des letzten Films, nämlich David Ellison, der Chef von Skydance, eben dieser Produktionsfirma. Und wie beim allerersten Teil griff er sich einen unverbrauchten Genre-Regisseur mit Hintergrund in der Special-Effects-Industrie und gab ihm dann jede Menge freie Hand. Die Wahl fiel auf Tim Miller, der 2016 nach einigen Kurzfilmen, darunter der für den Oscar nominierte Gopher Broke, den weltweit erfolgreichsten R-rated Hollywood-Film überhaupt gedreht hatte. Deadpool. Miller stand vor der Entscheidung, Deadpool 2 zu drehen oder Terminator 6, und er entschied sich für den Terminator. Dann sah er sich den Zustand des Franchises an und erkannte, was dessen Filmen in den letzten anderthalb Jahrzehnten gefehlt hatte. Also fragte er bei James Cameron an, ob der nicht mitproduzieren wollte. Cameron steckte gerade mitten in der Arbeit an den Avatar-Fortsetzungen, hatte aber auch schon der Produktion von Robert Rodriguez' Alita Battle Angel unter die Arme gegriffen, und dieselbe Rolle sollte er auch hier spielen. Er hatte nur die Bedingung, dass auch Arnold wieder dabei ist. Skydance hatte nach dem enttäuschenden Einspielergebnis von Genesis zunächst überlegt, ohne ihn weiterzumachen. Aber Cameron wollte Schwarzenegger mindestens für eine Staffelstabübergabe an die nächste Generation dabei haben. Er entwickelte daraufhin eine Handlung zusammen mit Ellison, Miller und ein paar weiteren Co-Autoren. Charles Eglie, mit dem Cameron schon am Drehbuch für Piranha 2 und an der TV-Serie Dark Angel gearbeitet hatte. Josh Friedman, dem Schöpfer der Sarah Connor Fernsehserie. Justin Rhodes, über den ich online nicht viel finde. Und ein Name, der Fans von Movie-Gilantes vertraut sein dürfte, David S. Goyer. Goyer hat eine sehr lange Karriere als Drehbuchautor hinter sich. Und am erfolgreichsten ist er immer dann, wenn er starke Co-Autoren hat oder wenn die Regie beim Dreh Platz für Improvisationen freilässt. Ich empfehle da unsere Episoden zu den drei Blade-Filmen oder zu Batman Begins, The Dark Knight und Man of Steel. Aber egal wie groß Camerons Autoren-Think-Tank auch war, er konzentrierte sich daraufhin ein weiteres Mal an den Halloween-Filmen. Ich greife jetzt unserer Slasher-Filmreihe Murder Kill Antis mit ein paar Spoilern etwas vorweg, aber kurz gesagt, die Halloween-Reihe hatte nach dem Weggang von John Carpenter ebenfalls einige Enttäuschungen geboten, bis der Drehbuchautor von Scream, Kevin Williamson, Ende der 90er die sehr gute Entscheidung traf, für Halloween H2O einfach alle Filme nach Teil 2 zu ignorieren. Danach fuhr der zurückkehrende Regisseur von Halloween 2 das Franchise gleich wieder an die Wand und die Reihe wurde erst 2007 und dann noch einmal 2018 rebootet. Rob Zombies Halloween von 2007 war dabei ein kompletter Neustart, während David Gordon Greens Halloween von 2018 dann wiederum Rob Zombie ignorierte, aber nicht nur den, sondern gleich alle Halloween-Filme nach dem ersten von Carpenter. Das zeigte sich vor allem an Laurie Strode. Die war in den vorangegangenen Continuities gleich zweimal gestorben und wenn man den Director's Cut von Zombies zweitem Halloween mitrechnet, sogar noch ein drittes Mal. 2018 lebte sie dann wieder und war auch nicht mehr die Schwester von Michael Myers. Außerdem wurde sie erneut von Jamie Lee Curtis gespielt und das so erfolgreich, dass aus einem Film eine ganze Trilogie mit ihr wurde. Cameron und seine Co-Autoren beschlossen also, es genauso zu machen. Sie erklärten Terminator 3 bis 5 und die Fernsehserie für nie geschehen und brachten für ihre geplante neue Trilogie nicht nur Linda Hamilton zurück, sondern auch Edward Furlong und sogar Earl Bowen, deren Rollen im Film allerdings beide nicht sehr umfangreich wurden. Mehr dazu, wenn wir gleich über die Handlung sprechen. Um Hamilton zurückzugewinnen, schrieb ihr James Cameron sogar einen persönlichen Brief. Immerhin waren die beiden einige Jahre lang verheiratet gewesen. Und das reichte dann, um sie zu überzeugen.
Wobei er gesagt hat, sein größter Erfolg dabei war nicht, sie zu überzeugen, beim Film mitzumachen, sondern sie zu überzeugen, nicht sofort Nein zu sagen und sich zumindest mit Miller zu treffen.
Ja, das stimmt. Wobei sie ja auch schon bei Terminator 4 einen kurzen Cameo mit einer Sprachrolle hatte, also ganz so abgeneigt, zum Franchise zurückzukehren, war sie ja gar nicht. Ganz ohne Neuzugänge ging es aber natürlich auch nicht und so stießen ein paar frische Gesichter zum Cast dazu. Die Kanadierin Mackenzie Davies hatte ihren Durchbruch mit der AMC-Serie Halt and Catch Fire gehabt, war Science-Fiction-Fans aber außerdem in Blade Runner 2049 und in San Junipero aufgefallen, der vielleicht besten Episode von Black Mirror. Natalia Reyes hingegen kommt aus Kolumbien und hatte dort zwei Kriminaldramen und die Telenovela Lady La Vendedora de Rosas gedreht. Und dann wäre da noch der Texaner Gabriel Luna. Der hatte Rollen in kleineren Filmen wie Richard Linklaters Bernie und James Rodés Gravy, auch er ist aber wohl bekannter aus Fernsehrollen wie in Prison Break, True Detective oder Agents of S.H.I.E.L.D. Das fertige Skript schrieben Goyer und Rhodes, es wurde dann noch einmal überarbeitet von Miller und dem neu hinzustoßenden Billy Ray, der 2005 basierend auf The Lady Vanishes den Film Flight Plan mit Jodie Foster geschrieben hatte. Cameron gefiel das Drehbuch allerdings immer noch nicht und er änderte 2018 während der umfangreichen Dreharbeiten in Spanien, Mexiko, Ungarn, Großbritannien und den USA noch einmal einige Passagen und saß dann auch mit im Schneideraum. Während der ein ganzes Jahr dauernden Post-Production wurde auch der Titel des Films geändert. Aus Terminator Phoenix wurde offiziell Terminator Dark Fate. Auch wenn Cameron später behauptete, dass Dark Fate von Anfang an geplant war und bloß geheim gehalten worden sei. Ob das stimmt, keine Ahnung. Aber warum sollte er lügen?
Naja, mir fallen da diverse schwierige britische Autorinnen ein, bei denen auch immer alles ganz genau geplant war.
Ja gut. Die Musik stammte von Tom Holkenborg alias Junkie XL, der für Cameron die Musik für Alita und für Miller die Musik für Deadpool geschrieben hatte. Ende Oktober 2019 sollte die Filmpremiere in Los Angeles sein, allerdings wurde die Veranstaltung abgesagt, aufgrund von Waldbränden. Jetzt wissen wir also endlich, was die Terminatrix in Terminator 3 damals für ein Feuer gelegt hatte.
Ach so, dann hatte das ja doch alles einen Sinn.
Ja, natürlich. Schon immer gehabt, das war schon immer so geplant.
Ja. Wobei, warte mal, Phönizii ist ja auch egal. Erstehen doch immer aus der Asche auf.
Aber ich glaube nicht aus der Asche von Waldbränden.
Ja.
Dark Fate kam letztlich am 1. November 2019 in die US-Kinos, die da ohnehin schon prall gefüllt waren mit Filmen wie Joker, Parasite, der CGI Addams Family, dem zweiten Zombieland, Jojo Rabbit, The Lighthouse und mehr. Kurz danach liefen dann auch noch Dr. Sleep, Ford v. Ferrari, Frozen 2, Knives Out und The Irishman an, bevor im Dezember dann schon wieder Platz in den Theatern gemacht werden musste für Jumanji Next Level, Uncut Gems, Bombshell, Rise of Skywalker, Cats, Little Women und 1917. Darum verabschiedete sich Terminator 6 dann auch nach bloß 9 Wochen schon wieder aus den Kinos. In den Staaten hatte er bloß 62 Millionen Dollar eingespielt, weltweit kamen dann noch einmal ungefähr 200 Millionen dazu. Dabei lag das Budget alleine ja schon bei ungefähr 196 Millionen und da kamen dann ja auch noch Werbekosten hinzu. Tatsächlich war die Produktion so teuer geworden, dass sich Skydance nicht nur die Produktionsfirmen Paramount und 20th Century Fox mit ins Boot holen musste, sondern auch noch den chinesischen Konzern Tencent. Schätzungen besagen, dass die Produktion insgesamt 130 Millionen Dollar miese gemacht hat. Weitere Fortsetzungen wurden deswegen wieder abgeblasen. Aber wie schlecht war der Film jetzt eigentlich wirklich? Ich hatte ihn im Kino verpasst, aber später auf Disney Plus gesehen und mir hatte er ausgesprochen gut gefallen.
Ich habe ihn jetzt das erste Mal gesehen.
Und?
Mir hat er auch sehr gut gefallen.
Ja.
Also vor allem, wenn man sagt, 3 bis 5 sind einfach nicht passiert, was ich für sehr schlau halte, weil wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass die Timeline einfach, sagen wir mal, ein wenig aus den Fugen geraten ist.
Aha.
Dann finde ich das einen sehr guten Fortsetzungsfilm.
Ja, ich habe ihn jetzt auch noch mal gesehen. Und wenn ihr da draußen das ebenfalls machen wollt, spiele ich hier unseren Break ein, bevor wir weiterreden. Bis gleich.
Bis gleich.
Und da sind wir wieder.
Willkommen zurück.
Insgesamt kommt auch Dark Fate nicht an die ersten beiden Filme heran. In einigen Momenten ist er aber sogar besser. Dieses Niveau hält er nicht aufrecht, sodass er meiner Meinung nach dann doch nur auf dem dritten Platz landet. Aber immerhin, die drei Filme, die in der Zwischenzeit produziert worden waren, schlägt er um Längen.
Absolut. Ich meine, das ist mal schwieriger, mal weniger, aber...
Ja. Aber nicht zuletzt schafft er das, weil er genau diese Filme ignoriert. Auch wenn er einige wenige Plot-Elemente, die dort funktioniert hatten, einfach übernimmt, eingebettet in einen völlig anderen Kontext. Vorbei sind also die Zeiten von Terminator Xbox Series X, Kate Brewster, Marcus Wright, Star, T-3000, T-5000, Detective O'Brien und so weiter. Stattdessen sind wir wieder an dem Punkt, an dem Terminator 2 spielte, 1995. Und sogar die Logos von Paramount und 20th Century Fox flackern kurz in ihrem 1995-Design auf. Aber wir setzen nicht am Ende des zweiten Films ein, sondern am Anfang, als Sarah Connor noch im Sanatorium vom allseits beliebten Dr. Silberman behandelt wurde.
Ich habe ihn so vermisst in diesem Film.
Sie hatte vor dem Judgment Day gewarnt, bei dem im August 97 beinahe die gesamte Menschheit auf einen Schlag von den Maschinen zerstört werden würde, und das nahm ihr natürlich niemand ab. Was wir hier sehen, ist in unsauberer VHS-Schärfe präsentiertes Archivmaterial, das es nicht in den zweiten Terminator-Film geschafft hatte, das aber nun im sechsten benutzt werden konnte, um die Brücke zu damals zu schlagen. Das erklärt auch, wie es Earl Bone in einen vierten Terminator-Film geschafft hat, obwohl er 2019 eigentlich schon längst im Ruhestand war und mittlerweile selbst mit Sprechrollen für Computerspiele aufgehört hatte. Mit 4 Auftritten in der Serie liegt er jetzt übrigens gleich auf mit Linda Hamilton, lediglich Schwarzenegger selbst war in mehr Teilen der Reihe zu sehen. Und Hamilton hatte in Terminator 4, wie gesagt, nur ihre Stimme beigesteuert. So gesehen ist Bone jetzt sogar in einem Film mehr als sie. Er hat aber auch wirklich nur ein paar Frames hier am Anfang. Der Vorspann setzt ein, die traditionellen menschlichen Knochen liegen jetzt an einem Kiesstrand und werden von der Flut umspült. Sinnbildlich für die Flut an Terminatoren, die die Menschheit von der Erde spülen wird, was eine Zukunft ohne Hoffnung schafft, wie Linda Hamiltons Stimme aus dem Off die allgemeine Stimmung jetzt zusammenfasst. Dann die klassischen metallenen Endoskelette, die wild um sich ballernd am Strand entlang stapfen. Am Strand von Guatemala. Die Terminatoren sind diesmal CGI, sehen aber dank des Fortschritts der Technik deutlich glaubwürdiger aus als in den Teilen 3 bis 5. Wie es trotz des triumphalen Ende von Terminator 2 dazu kam, das zeigt uns ein Zeitsprung ins Jahr 1998. Ein Jahr nach dem von Sarah prophezeiten Judgment Day. Aber sowohl der T-1000 als auch der zum Beschützer umprogrammierte T-800 sind im Stahlwerk geschmolzen, die Auslöschung der Menschheit wurde verhindert und Sarah starb in dieser Timeline nicht offscreen in Mexiko an Leukämie, sondern zog hierher nach Guatemala, weil die Behörden immer noch kein Verständnis für ihre Handlungen in den ersten beiden Filmen hatten.
Oh Wunder, die Behörden hatten kein Verständnis dafür, dass sie durch die Gegend ballernd und Sachen zerstörend aufgefallen ist.
Ja, die sollen sich mal nicht so anstellen.
Hysterisch, diese Beamten.
Aber wenigstens konnte ihr Sohn John bei ihr aufwachsen, 3 Jahre lang. Denn 1998 kam dann schon der größte Unterschied zu den in den letzten Wochen von uns besprochenen Terminator-Filmen. John Connor wird in Dark Fate weder zum legendären Widerstandskämpfer, den die Maschinen verhindern wollten, noch wird er von ihnen korrumpiert und selbst in der Zeit zurückgeschickt. Stattdessen stirbt er ruhmlos im Alter von 13 Jahren an einer Strandbar in Guatemala.
Die Entscheidung ist wohl auch schon relativ früh gefallen, weil man sich nicht vorstellen konnte, ne, wenn Skynet gefallen ist oder nie existiert hat. Was wird dann aus John? Wird er jetzt irgendwie ein 36-jähriger Buchhalter irgendwo? Das konnte sich keiner so richtig ausmalen. Deswegen hat man gesagt, naja, irgendwie müssen wir den jetzt loswerden.
Ja, der dritte Film hat er ja versucht, ihn dann als erwachsenen Mann zu zeigen. Und das ist ziemlich in die Hose gegangen. Aber das reduziert Edward Furlongs Beitrag zu diesem Film auf ein Minimum. Er diente lediglich als Quelle für die Mimik seines künstlich verjüngten Gesichts, das auf den Körper des Doubles Jude Colley montiert wurde. Die Stimme hingegen stammt von einem dritten Darsteller namens Aaron Kunitz. Weil diese digitale Verjüngung aber weder Miller noch Cameron überzeugte, wurden die wenigen Szenen mit dem Teenager John dann auch noch größtenteils herausgeschnitten. Übrig bleibt lediglich seine Ermordung durch einen weiteren T-800 mit dem Gesicht von Arnold Schwarzenegger, das wie Furlong im digitalen Jungbrunnen gebadet hat.
Und übrigens, auf einen Körper gesetzt wurde, der wieder Brett Azar gehört, wie auch schon in Terminator Genisys.
Ja, das stimmt. Johns gesamtes Leben und damit alle Geschehnisse der anderen Filme verschoben Cameron und Miller auf andere Welten im Multiversum, zwischen denen die Filmfiguren theoretisch hin und her reisen könnten, auch wenn das nicht zum Plot von Dark Fate gehört. Aber das erklärt, warum Johns Tod hier kein gigantisches Paradox aufmacht. Sein Vater und die ganzen Terminatoren aus den ersten beiden Filmen plus dem neuen hier stammen ganz einfach aus einem Paralleluniversum, in dem John überlebt hatte. Into the Skynet-Verse sozusagen.
Ja.
Die selbstkonsistenten Zeiten sind im Grunde endgültig Geschichte und nicht nur die. Sarah Connor fasst es für uns zusammen. Eine Maschine nahm ihr ihren Sohn und terminierte damit sie. 22 Jahre später, also im Jahr 2020, ein Jahr nach der Veröffentlichung dieses Films, setzt dann dessen eigentliche Handlung ein. Wir befinden uns in Mexico Ciudad. Nicht in Los Angeles, aber die Blitze, die über den Asphalt zucken, kennen wir nur zu gut. Auch wenn die Computereffekte 2019 etwas spektakulärer sind. Und die Zeitportale in dieser neuen Timeline sind kalt, nicht heiß wie in den vorherigen Teilen. Ein subtiler erster Hinweis auf die Unterschiede zu früher.
Übrigens sollten die Dreharbeiten auch in der Tat in Mexiko stattfinden. Die erste Hälfte des Films spielt ja auch dort. Aber die Crew konnte dort aus verschiedenen Gründen nicht drehen, und zwar hauptsächlich einerseits aus Budgetgründen und andererseits wegen der dort ansässigen Drogenkartelle.
Oh.
Deswegen wurde fast alles, was Mexiko sein soll, in Spanien gedreht.
Genau, mit auch größtenteils spanischen Schauspielern. Bevor Cameron zur Produktion des Films hinzustieß, hatte Regisseur Tim Miller übrigens einige Science-Fiction- und Comic-Autoren zu einem Think Tank versammelt, um Ideen für ein Drehbuch zu sammeln. Dazu gehörten Neal Stephenson, der Autor von Snow Crash, Neil Asher, bekannt für die Polis-Romane, Warren Ellis, verantwortlich für die Comic-Reihen The Authority, Transmetropolitan, Planetary, Next Wave und leider auch für die Website somanyofus.com. Außerdem Greg Bear, Schöpfer der Schmiede Gottesbücher und der Forerunner-Saga, die auf den Halo-Spielen beruht, und Joe Abercrombie, der unter anderem die Trilogien Shattered Sea, The First Law und Age of Madness schrieb. Von all den Ideen, den diese Sci-Fi-Koryphäen gemeinsam hatten, schafften es dann aber gar nicht mal so viele in das Drehbuch für Dark Fate. Eine war der teils feste, teils flüssige Terminator, der ein Update des T-800 und des T-1000 auf einen Schlag war. Im fertigen Film heißt er Rev 9, eine Anspielung auf Revelation 9, also das 9. Kapitel der Offenbarung des Johannes. Darin geht es um die Posaune des 5. Engels. Bitte?
Ich bin viel zu schlecht bewandert in der Bibel, dass ich das hätte zuordnen können.
Ja, ich habe einfach mal den Abschnitt rausgesucht. Darin geht es um die Posaune des 5. Engels, um einen Stern, der auf die Erde fällt und sie in den Abgrund führt. Aus dem Rauch kommen Heuschrecken mit menschlichen Gesichtern und einer Brust wie ein eiserner Panzer. Sie sollen den Pflanzen und Tieren keine Schaden zufügen, den Menschen aber schon. Also die Parallelen sind offensichtlich.
Also das ist schon sehr passend, das finde ich gut.
Mhm. Eine andere Idee stammte von Abercrombie, nämlich ein Mensch-Maschinen-Hybrid, der nicht von Skynet erschaffen wurde, um die Menschen zu infiltrieren, sondern von den Menschen, um die körperliche Überlegenheit der Maschinen auszugleichen. Das gibt dieser Figur die Fähigkeit, mit den Terminatoren mitzuhalten, allerdings muss sie auch ständig Medikamente nehmen, damit ihr Körper den Stress aushält und die Implantate nicht abstößt. Zu Beginn der Produktion des Films war diese Rolle noch männlich angedacht gewesen. In den am Computer animierten Storyboards sah der Charakter noch aus wie Channing Tatum. Dann fiel jemandem auf, dass eine Frau in der Rolle nicht nur etwas Neues für die Filmreihe, sondern insgesamt gesehen etwas Besseres für den Film ist. Denn es ist das Gegenteil der unschönen Momente in Terminator 3, wo Arnold Schwarzenegger heldenhaft eine verhältnismäßig schmächtige Blondine verprügeln musste. Stattdessen ergänzt es die austauschbaren weißen Cis-Helden der bisherigen Filme um etwas Östrogen und vermeidet es, Natalia Reyes und die in Würde gealterte, aber dennoch gealterte Linda Hamilton auf schmückendes Beiwerk für einen männlichen Star zu reduzieren.
Ich finde das sehr gut gelungen in diesem Film. Es hat mich den ganzen Film gefreut.
Oh ja.
Dass es ein weibliches Trio ist, was hier gegen die Terminatoren vorgeht.
Ja. Und deswegen ist es diesmal nicht Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn oder Robert Patrick, der nackt in der Vergangenheit ankommt, sondern Mackenzie Davis' Charakter Grace Harper. Allerdings genauso nüchtern in Szene gesetzt wie ihre Vorgänger und damit angenehm unsexualisiert. Ein willkommener Kontrast zu Kristanna Lokens aufgebrezelter Ankunft und dem peinlichen Humorversuch mit ihrer aufblasbaren Oberweite.
Ja, und es gibt auch eine schöne Szene vom Set, weil sie sagte, sie braucht diesen, ich weiß nicht, wie die im Deutschen heißen, aber es gibt so Kleidungsstücke, die sind in Hautfarbe und die kannst du dir ankleben, damit du halt nicht wirklich nackt bist. Und dann meinte sie, nö, sie hat auch schon vorher Szenen nackt gedreht, sie braucht das nicht, alles gut. Und meinte dann aber hinterher, es hat sie mit so viel Adrenalin vollgepumpt, so splitterfasernackt vor so vielen Leuten zu stehen, dass sie wirklich aufpassen musste, ihre Schläge zurückzuziehen und nicht wirklich jemandem die Nase zu brechen.
Ja, ich habe das Interview auf YouTube gesehen. Und weil wir genug Szenen hatten, in denen sich Zeitreisende auf irgendwelchen Straßen manifestierten, erreicht Grace ihr Ziel wie Sarah und Kyle in Genesis an einer Brücke. Mit dem Unterschied, dass die Koordinaten ihrer Zeitreisesphäre leider etwas zu tief angesetzt sind. Deswegen desintegriert ihre Ankunft ausgerechnet den Boden, der ihr Halt geboten hätte, sodass sie in die Tiefe darunter stürzt. Was ihr letztlich sogar das Leben rettet, aber noch haben wir keinen Kontext für den roten Toyota Land Cruiser, der in dieser Szene zu sehen ist, und darum vergessen wir ihn sofort wieder. Gefunden wird Grace von einem gerade eben noch knutschenden Pärchen, das ihr auf die Beine hilft. Allerdings trifft dann auch schon die unvermeidliche Policia ein. Als die Beamten nach ihrem Handgelenk greifen, übernehmen ihre Reflexe, oder besser gesagt, ihre Reflexbooster. Sie greift die Polizisten an und, ja, du hast schon gesagt, Mackenzie Davis war beim Drehen nackt. Und das nutzte sie dann für ihre Performance. Das Pärchen reagiert sehr unterschiedlich. Sie ist sichtlich eingeschüchtert, er hingegen beeindruckt, wenn nicht sogar begeistert von dieser Besucherin aus der Zukunft. Die schreitet allerdings ruhig auf ihn zu und sagt, er solle ihr nicht zu früh danken. Schnitt, und sie sitzt in seinen Klamotten am Steuer seines Autos und fährt los. Immerhin seine Boxershorts hat sie ihm gelassen. Am nächsten Morgen geht die Sonne auf und wir lernen Daniela Ramos kennen, gespielt von Natalia Reyes. Und schon wieder spielt der Film mit unseren Erwartungen. Legacy-Quills wie The Force Awakens, Jurassic World oder Ghostbusters Afterlife sind ja in der Regel zu weiten Teilen Remakes der früheren Filme, mit einem neuen Imperium, das bloß anders heißt, einem neuen Jurassic Park, der bloß anders heißt, und einem neuen Gozer, der sogar genauso heißt wie früher.
Oder in diesem Fall einer neuen KI, die nur anders heißt.
Ja, komme ich gleich noch zu. Wir gehen also zunächst einmal davon aus, dass das hier zu weiten Teilen ein Remake von Terminator 1 ist mit einem Skynet, das hier bloß anders heißt. Was auch nicht ganz falsch ist. Aber es ist ein Trugschluss, dass das Daniela dann zur neuen Sarah Connor macht, auch wenn es zunächst so aussieht. Sogar Sarah selbst sagt das später. I was her. Aber das stimmt gar nicht. Daniela ist nicht die neue Sarah, sie ist der neue John.
Und auch das finde ich herrlich erfrischend.
Ich auch. Und das wurde von den Kritikern aus der rechten Hälfte des YouTube-Spektrums natürlich gleich wieder als performative Wokeness ausgelegt, als hohles Virtue-Signaling und unrealistisches Anbiedern an Minderheiten. Eine Frau soll der neue John sein und dann auch noch eine Latina. Aber.
Oh mein Gott.
Aber. Mit dem Tod von John Connor am Strand von Guatemala wurde ja eine völlig neue Zeitlinie aufgemacht. Und wenn in der dann doch nur alles wieder genauso ist wie früher, mit einer weiteren weißen US-Amerikanerin, deren ungeborenes Kind der neue Messias gegen Skynet werden soll, dann wäre das um einiges unrealistischer als ein neuer Spin, wie eben eine Mexikanerin, die selbst den Widerstand anführen darf, statt auf einen Brutkasten für ein starkes und vor allem männliches Oberhaupt der Menschen reduziert zu werden.
Und das glauben wir aber den ganzen Film.
Ja.
Das liebe ich.
Ja.
Ich habe den ganzen Film gedacht, Danny ist die neue Sarah.
Mhm.
Und am Ende sagt Grace ja, ich kann es jetzt nicht mehr wörtlich, aber Grace sagt sowas wie, du wirst nicht irgendeinen Mann zur Welt bringen, der dann die Welt rettet. Du rettest die Welt. Du bist die Zukunft.
Ja, und das ist so cool.
Das ist mega. Ich liebe das.
Ja. Die Misdirection, welche Rolle Daniela für die Zukunft spielen mag, geht aber sogar noch weiter. Denn wir lernen nicht nur sie kennen, sondern auch ihren Bruder Diego, einen Träumer mit der Hoffnung, ein größerer Popstar zu werden als Bruno Mars. Ist er womöglich die eigentliche Zielperson? Die beiden leben bei ihrem Vater Vicente, gespielt von Enrique Arce aus La Casa de Papel und Murder Mystery 2. Arce ist Spanier, aber für das Mexico Ciudad des Films musste ohnehin Madrid herhalten. Und Diegos Schauspieler Diego Boneta ist zwar Mexikaner, aber Natalia Reyes ist Kolumbianerin, also war dieser Stammbaum sowieso schon etwas internationaler als üblich.
Außerdem entspricht sie auch nicht ganz dem, was eigentlich gecastet werden sollte. Ursprünglich hat die Castingagentur nämlich nach einer 18-jährigen Mexikanerin gesucht für die weibliche Hauptfigur. Mhm. Natalia Reyes war 31, als sie besetzt wurde, und Kolumbianerin.
Ja, aber sie sieht sehr jung aus.
Ja, ich finde tatsächlich sogar, dass sie später in den Szenen in der Zukunft noch jünger aussieht als jetzt.
Mit diesen Cornrows?
Ja, ich weiß nicht, ob die viel früher gedreht wurden oder ob es an der Frisur liegt, aber sie sieht da noch jünger aus.
Hm. Naja, die Geschwister verlassen jedenfalls ihren Apartmentkomplex, um zur Arbeit zu fahren, und ein weiteres Zeitportal manifestiert sich im Hinterhof. Darin erscheint der Rev-9, gespielt von Gabriel Luna. Er berührt die Klamotten, die eine Nachbarin der Familie Ramos gerade von der Leine genommen hat, und assimiliert deren Muster und Textur mit seinen flüssigen Komponenten. Dann sucht er den Vater von Daniela auf und erfährt, dass ihre Freunde sie Dani nennen. Er lächelt. Sí, claro. Dani und ihr Bruder sind inzwischen in der Fabrik angekommen, in der sie arbeiten, beziehungsweise im Fall von Diego, gearbeitet haben. Seine Stelle wurde gekürzt und er durch einen Robotergreifarm ersetzt. Die Maschinisierung, die Arbeitsplätze vernichtet und die Arbeitenden zwingt, sich neue Kenntnisse anzueignen, die für ihre nächsten Jobs nötig sein werden, ist in der Realität ebenfalls ein Problem. Aber in diesem Film hat es eine zusätzliche Konnotation, weil wir bereits den größeren Konflikt Mensch gegen Maschine in der Zukunft zu Beginn des Films gesehen haben. Die Szene gibt uns aber auch einen hervorragenden Einblick in die Charaktere. Diego soll sich beim Chef melden, er verzweifelt, aber Dani opfert sich für ihn, sagt ihrem Bruder, er solle ihre Schicht übernehmen und geht dann selbst zum Chef. Bevor sie dort ankommt, eskaliert die Lage dann auch schon weiter. Die beiden Zeitreisenden erscheinen vor Ort. Der Rev 9 in der Gestalt ihres Vaters, mit dem Vorwand, seine beiden Kinder hätten ihr Mittagessen zu Hause vergessen. Grace hingegen hüpft einfach über einen Zaun und stiehlt einem Wachmann die Uniform. Dani ist beim Boss angekommen und beschwert sich darüber, wie leicht es ihm fällt, seine Angestellten durch Maschinen zu ersetzen, aber er hat natürlich kein Ohr für sie. Als sie zu Diego zurückkehrt, redet der mit dem Attentäter aus der Zukunft, der sich als sein Vater ausgibt. Und der jetzt die Tüte mit dem angeblichen Essen zu einer Pistole umwandelt, die er auf Dani richtet. Aber Grace ist schon zur Stelle und schießt auf den Terminator. Dani weiß nicht, dass es sich um einen Shapeshifter handelt und glaubt, ihr echter Vater sei gerade erschossen worden, aber Grace reißt sie aus ihrem Schockzustand. You come with me or you're dead in the next 30 seconds. Das klingt nicht ganz so schmissig wie come with me if you wanna live, aber es gibt dem Satz auch sehr viel mehr Dringlichkeit.
Und lässt immer noch offen, ob sie jetzt Freund oder Feind ist.
Guter Punkt. Der Terminator steht auf, nimmt wieder das Aussehen von Gabriel Luna an und verfolgt die drei mit einem unmenschlichen Tempo, gegen das sogar Robert Patrick so langsam wirkt wie meine Tochter, wenn sie sich die Zähne putzen soll. Grace und er liefern sich einen Kampf, bei dem ihre Priorität darin liegt, die Ramos-Geschwister zu beschützen. Trotzdem kann sie erstaunlich gut mit dem Rev 9 mithalten. Diego lässt eine schwere Maschine auf die Maschine fallen, aber das verschafft ihnen weniger Zeit, als ihnen lieb ist. Grace zerrt die beiden zu einem Pickup-Truck und fährt los. Der Rev 9 ist ihnen auf den Fersen, am Steuer eines gigantischen Baustellenkippladers, mit dem er einfach durch die Wand zwischen ihnen bricht. Während der Verfolgungsjagd, die mehr an die aus Teil 2 erinnert als an die missglückten Versuche der anderen Fortsetzungen, klärt Grace die beiden darüber auf, dass sie aus der Zukunft gekommen ist, um Dani zu beschützen. Dann lässt sie Diego das Steuer übernehmen, klettert auf die Ladefläche des Pickup-Trucks und greift ein paar Stangen für Stahlbeton. Sie wirft sie auf den Terminator am Steuer des Baustellenfahrzeugs und trifft. Aber der flüssige Teil des Rev 9 kommt einfach durch die Scheibe auf sie zu und kämpft weiter. Und dann platzt auch noch ein Reifen des Pickup-Trucks. Der Wagen crasht, Diego wird dabei tödlich verwundet, Grace und Dani müssen ihn zurücklassen, denn die flüssige Komponente des Rev 9 startet bereits den nächsten Versuch, sie ebenfalls umzubringen. Er rammt den Pickup-Truck, in dem Diego immer noch feststeckt, und lässt ihn explodieren. Dann hat auch die feste Komponente des Terminators zu ihnen aufgeholt und beide Hälften des Killers kesseln Grace und Danny ein. Doch was ist das? Der rote Toyota Land Cruiser vom Anfang des Films ist plötzlich wieder da. Er bremst und jemand steigt aus. Die Kamera fährt langsam hoch und zeigt uns schwarze Stiefel, eine Bikerhose, ein Patronengurt. Aber das sieht gar nicht nach Schwarzeneggers Beinen aus. Stimmt, es sind die von Sarah Connor. Linda Hamilton hat für die Rolle ein ganzes Jahr lang hart trainiert und das hat sich ausgezahlt. Sie ist noch tougher als in Terminator 2 und die anfangs noch völlig wehrlose Damsel in Distress aus Teil 1 erkennen wir erst recht nicht mehr in ihr.
Ja, das Ziel des Trainings war tatsächlich, sie so aussehen zu lassen wie ältere Footballspieler, die jetzt zum ersten Mal einen Junior trainieren.
Hm.
Das ist der Körpertyp, für den sie hier gegangen sind. Und das,
verstehe.
Ich hoffe einfach, ich komme mit 60 ungefähr halbwegs hin. Ich mache viel zu wenig Sport dafür.
Ja, ich auch. Sie schießt erst mit dicker Munition, dann mit einem Granatwerfer auf den Rev 9, schleudert ihn von der Autobahnbrücke, wirft lässig eine Handgranate hinterher und kommentiert dann, I'll be back. Dann lässt sie Grace und Danny völlig konfus zurück und geht zum Rev 9 herunter. Bevor sie bei ihm ankommt, sieht sie, dass Grace und Danny ihr gerade den Toyota klauen. Danny will nach Hause, aber Grace redet ihr das aus. Ihr Vater ist ohnehin schon tot, sonst hätte der Rev 9 gar nicht dessen Gestalt annehmen können. Auch das ist eine Änderung gegenüber T-1000 und Terminator Xbox Series X, aber es verhindert auch weitere Kopien der Szene, in der sich ein Protagonist unter Druck entscheiden muss, welche der beiden Versionen eines Supporting Characters jetzt echt ist und welche nur der Terminator. Ich begrüße es immer, wenn Hollywood sich selbst dazu zwingt, sich etwas Neues auszudenken. Die beiden Komponenten des Rev 9 vereinen sich wieder zur fusionierten Gestalt, was ihn stärker macht. Gleichzeitig wird Grace deutlich schwächer, denn ihre Implantate sind nicht für langfristige Verstärkung gedacht. Einen Terminator besiegt man innerhalb weniger Minuten oder gar nicht, darum ist sie nur zu kurzfristigen Boosts in der Lage. Danach braucht sie Ruhe und Medikamente und im Moment haben sie nichts von beidem. Sie verliert am Steuer des Toyota die Kontrolle, Danny muss vom Beifahrersitz aus schnell reagieren. Sie hält den Wagen an und läuft vor Grace davon. Sie will zur Polizei. Grace kann nur noch japsen, aber sie ruft ihr trotzdem kurzatmig zu, wenn sie 100 Polizisten zwischen sich und den Terminator bewegt, bringt ihr das bloß 100 tote Polizisten. Die Erfahrung hat ja auch Sarah im ersten Film gemacht. Danny zögert erst, dann kehrt sie um und hilft Grace zurück ins Auto. Allerdings auf den Rücksitz. Sie, also Danny, kann zwar nicht fahren, aber selbst wenn sie es jetzt erst lernt, ist das besser als Grace, die jederzeit das Bewusstsein verlieren und sie beide gegen die nächste Mauer steuern könnte. Und tatsächlich klappt es ganz gut, zumindest bis zum nächsten Drugstore. Dort schleppt sich Grace aus dem Wagen, betritt das Geschäft, greift nach einer Wasserflasche und verlangt dann vom Apotheker diverse Medikamente. Rezeptpflichtige Medikamente, aber sie zieht einfach nur eine Pistole und geht dann ins Lager, um den Laden zu überfallen. Das geht schneller und sie haben keine Zeit. Und natürlich ist das im Grunde vergleichbar mit der Szene in Terminator 3, in der Arnold die Tankstelle überfällt. Aber die Szene wirkt ganz anders. Bei Mostau war keinerlei Dringlichkeit zu spüren und der ganze Take schien wie bloßes Setup für den das Zwerchfell unterstrapazierenden Witz, dass der Terminator Talk to the Hand sagte. Hier hingegen ist die Szene voller Dramatik und gipfelt in dem Charaktermoment für Danny, dass sie sich jetzt aktiv entscheiden muss, Grace zu helfen. Sie tut es ohne zu zögern. Sie kühlt Graces Körpertemperatur mit Eis und lässt sich dann von einem anderen Kunden dabei helfen, sie aus dem Laden zu tragen. Draußen wird sie bereits erwartet von Sarah Connor, die ihr unaufgeregt vorwirft, ihr Auto gestohlen zu haben. Dann verlangt sie Antworten, also hilft sie den beiden in den nächsten Wagen. Den Toyota hat der Terminator bereits gesehen, also ist der sowieso nutzlos geworden.
Sarah benutzt übrigens die Schrotflinte, die der Terminator im Vorspann benutzt hat, um John zu töten.
Ja. Danny klärt Sarah über das Wenige auf, das sie weiß. Sarah fragt, ob sie Dannys Handy mal kurz sehen kann und wirft es aus dem Fenster, damit sie nicht darüber geortet werden können. Sie müssen erst herausfinden, wie man den Terminator besiegt, bevor sie ihn wissen lassen können, wo sie sind. Im nächsten Motel leert Danny noch mehr Eiswürfel über Grace aus, dann gibt auch Sarah ein paar Antworten preis. Sie wird in allen US-Staaten gesucht. Sie bewahrt ihr eigenes Mobiltelefon in einer Chipstüte auf, damit die Alufolie die Signale blockiert. Dann gibt sie Grace.
Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Alufolie, die Signale blockiert.
Du meinst jetzt Aluhelme, oder? Also Aluhüte.
Ja, ich meine diese lustigen VerschwörungstheoretikerInnen.
Ja, okay. Dann gibt sie Grace auf gut Glück per Augenmaß geschätzte Mengen der Medikamente aus dem Drugstore. Als sie darauf warten, dass sich Grace erholt, kehrt genügend Ruhe ein, damit sich bei Danny der Schock legen kann und die Trauer um ihren Bruder und ihren Vater bricht an die Oberfläche. Sie wird nicht mal in der Lage sein, die beiden zu beerdigen, sich von ihnen zu verabschieden. Sarah klärt sie darüber auf, dass ein Begräbnis oder ein Abschied den Toten ohnehin nichts bringt. Und die Hinterbliebenen müssen halt lernen, mit dem Verlust umzugehen. Da hilft eine große Trauerfeier auch nicht wirklich. Und wir wissen, sie spricht aus Erfahrung. Sie hat alles verloren. John, aber auch Kyle. Und das Ganze geht ja sogar noch zurück bis zu ihrer Mitbewohnerin Ginger, deren Freund und ihrem Haustier der zahmen Echse.
Oh, die hatte ich ja schon wieder völlig vergessen.
Ihr banales Leben, ihren Job als Kellnerin, den Luxus, nicht von den Behörden gesucht zu werden, das alles hat sie verloren. Dann kehrt ein Funken Leben in Grace zurück, aber ihre Augen bleiben zunächst geschlossen. Und wir bekommen eine Rückblende in ihre Vergangenheit, also im Grunde eine Vorblende in die Zukunft dieser neuen Zeitlinie. Grace war eine Soldatin oder wird es eines Tages sein? Ihr Truppentransporter fliegt durch Trümmer, die einst eine Stadt waren. Welche? Das ist jetzt auch egal. Zu ihrem Platoon gehört William Hadrill, gespielt von Tom Hopper, bekannt aus Umbrella Academy, Black Sails und Resident Evil Welcome to Raccoon City. Seinen Durchbruch hatte er 2010 gehabt mit der Serie Merlin und mit einem Gastauftritt in Doctor Who. In derselben Folge, in der auch Matt Smith aus Terminator Genisys sein Debüt als Doktor gegeben hatte. 2017 war er wiederum in 4 Folgen Game of Thrones, der Serie, die Emilia Clarke bekannt gemacht hatte, ebenfalls bekannt aus Genisys. Die Welt ist halt wirklich klein.
Zumindest in Hollywood.
Ja. Wie übrigens auch Hoppers Rolle in Dark Fate. Er und Grace scheinen kurz die einzigen Überlebenden, nachdem ein paar Rev-7-Terminatoren ihre Einheit angreifen und dann wird auch er getötet. Andere Soldaten schleppen Grace in einen Bunker und flicken sie notdürftig zusammen. Wir erfahren hier noch nicht, wer die Mission außer ihr überlebt hat, aber es ist Danny. Grace rettete ihr an diesem Tag das Leben. Und es waren die dabei verursachten Verletzungen, die dazu führten, dass Grace ihre Cyberware bekam, die ihr auch jetzt, 2020, das Leben gerettet haben. Als sie wieder zu sich kommt, blickt sie in den Lauf der Pistole von Sarah, die auch von ihr Antworten verlangt. Grace überwältigt die unaugmentierte Seniorin, aber Dannys Rückkehr vom Snackautomaten deeskaliert die Situation, nur damit sie feststellt, dass Sarah die Tür von innen versperrt hat. Woraufhin die nur ruhig entgegnet: Sometimes mummies and daddies have to have grown-up discussions. Sie nimmt Danny kein bisschen ernst. Noch nicht. Die gesamte Szene ist eine Masterclass in Linda Hamiltons Schauspielfähigkeiten. Ich liebe diese einschüchternde Ruhe, die sie in diesem Film, aber vor allem in diesem Moment an den Tag legt. Das ist wie Timothy Dalton, wenn er Schurken spielt. Ein Tiger, bei dem man nie weiß, wann er zuschlägt. Diese Bedrohlichkeit steht ihr.
Das hatten wir vorhin schon einmal in einer Szene, als Grace sagte, if you hurt her, I'll fuck you up.
Mhm.
Und Sarah antwortet nur, alright, I'll drive.
Mhm.
Das ist einfach so ein I've seen it all Charakter. Mhm. Das ist so gut.
Und es ist eine hervorragende Entwicklung nach Sarahs hilfloser Panik im ersten Film und ihrer verzweifelten Entschlossenheit im zweiten.
Ja.
Das hier ist eine Sarah Connor, die nichts mehr zu verlieren hat.
Ja.
Die den Terminatoren danach den Krieg erklärt hat und die verdammt gut darin ist.
Mhm. Und die seit 30 Jahren nichts anderes tut, als ständig Terminatoren töten, wie wir dann auch noch rausfinden.
Genau. Dass ihre sozialen Skills in all den Jahren ziemlich dystrophiert sind, ist ihr dabei ganz egal. Das zeigt sich auch darin, dass sie Grace abschätzig ansieht und fragt, was sie ist. So eine hat sie noch nie zuvor gesehen. Beinahe menschlich. Grace reagiert beleidigt und sagt, nicht wortwörtlich, pass auf, Freundchen, ich bin Kirmesboxer mit einem Thoriumreaktor im Brustkorb. Ich kann dir ohne zu zögern die Kehle rausreißen. Und diese Zeile mit dem Thoriumreaktor ist schon wieder Setup für später. Was Sarah aber auch nicht wirklich beeindruckt. Mit der gelassenen Routine einer Zeitreise-Expertin fragt sie nur, when are you from? Wir erfahren 2042, also 22 Jahre nach dem Erscheinen dieses Films. Das ist eine deutlich geringere Zeitspanne als der Abstand zwischen 1984 und 2029. Aber das ist auch der Tatsache geschuldet, dass Danny in der Zukunft sonst zu alt wäre, als dass der Plot funktionieren könnte. Danach entspannt sich Sarah zum ersten Mal in diesem Film, setzt sich auf das Bett und fasst die Ereignisse des ersten Films zusammen. Der Name ihres Sohnes in einer anderen Timeline, der Anführer des menschlichen Widerstands, sagt Grace allerdings überhaupt nichts. Genauso wenig wie der Begriff Skynet. Es stellt sich heraus, dass Sarah, John, Miles Dyson und der T-800 in Teil 2 wirklich erfolgreich waren. Die Zukunft hat zwar immer noch einen Krieg der Menschen gegen die Terminatoren, aber das liegt nicht an Skynet. Die Gefahr ist gebannt. Es ist allerdings eine andere KI an diese Stelle getreten und die ist nicht weniger gefährlich. Erst als Grace fragt, wo Sarahs Sohn jetzt ist, bekommt ihre scheinbar unzerstörbare Fassade dann doch den ersten Riss. Kurz ringt Sarah um die richtigen Worte, dann erklärt sie, dass ein Terminator ihn tötete und dabei Befehle aus einer Zukunft ausführte, die niemals eingetroffen ist. Tatsächlich hatte Miller gegen Ende der Post-Production mal überlegt, die Szene mit Johns Tod aus dem Anfang zu streichen und erst hier, in dieser Motel-Szene nachzureichen, aber dann passte ihm das doch nicht und er entschied sich, das Publikum lieber direkt in den ersten Momenten des Films mit Johns Ermordung zu schocken. Grace reicht Sarahs Erklärung aber noch nicht ganz. Woher wusste Sarah, wann und wo sie Grace und Danny finden würde? Sarah antwortet nicht, sondern drängt stattdessen zum Aufbruch. Grace will Sarah zunächst zurücklassen und sich wieder alleine um Dannys Sicherheit sorgen, aber Sarah weist sie darauf hin, dass Grace sich in dieser Zeit nicht auskennt. Aber sie, Sarah, schon. Und sie kennt sich mit Terminatoren aus, weiß, wie sie arbeiten, welche Datenbanken sie anzapfen können, um Danny zu finden. Die beiden Kämpferinnen einigen sich auf den Kompromiss, einander nicht im Weg zu stehen. Bei der Weiterfahrt bringt Grace Sarah auf den neuesten Stand, was die Zukunft angeht, aus der sie kommt. In ihrem 2042 hat es nie ein Skynet gegeben. Die Cyberkriegsführungs-KI, die in ihrer Timeline den Krieg gegen die Menschen begonnen hatte, heißt Legion. Ansonsten sind die Parallelen zu der Zeitlinie, in der Cal Reese zusammen mit John Connor gegen Skynet kämpfte, frappierend. Was wieder den Gedanken aus Terminator 3 recycelt, dass man das Dark Fate, also das dunkle Schicksal, nur verschieben kann, aber nie komplett aufhalten wird.
Oder um es mit Sarahs Worten auszudrücken, these assholes never learn.
Ja. Dann ist es Danny, die Sarah ausfragt, woher die wusste, wie sie Danny und Grace finden konnte. Woraufhin Sarah erklärt, dass sie verschlüsselte Textnachrichten bekommt, mit Koordinaten und Ankunftszeiten, präzise bis auf die Sekunde. Jedes Mal garniert mit den Worten For John. Immer wenn sie an einem Ziel ankommt, wird ein Terminator aus der Zukunft ausgespuckt, den sie dann vernichtet wie ein Kammerjäger. Letzte Woche hat sie zwei Nachrichten bekommen, beide mit Koordinaten in Mexico Ciudad. Wenn Graces Zeitsphäre also ein paar Zentimeter höher gewesen wäre, dann hätte Sarah sie für einen Terminator gehalten und direkt bei ihrer Ankunft getötet. Dass diese Nachrichten aber immer noch auf Sarahs Handy sind, gibt ihnen jetzt immerhin eine Spur. Graces Cyberware interagiert mit dem Betriebssystem des Smartphones und spuckt Koordinaten aus. Ein Ort bei Laredo, Texas. Exakt dieselben Koordinaten wurden Grace vor ihrer Abreise in die Vergangenheit auf die Hüfte tätowiert. Sollte irgendetwas bei ihrer Mission schiefgehen, dann soll sie dorthin. Also auf nach Texas. Selbst wenn dazu eine Zeitreisende aus der Zukunft, eine nicht dokumentierte Mexikanerin und eine gesuchte Schwerverbrecherin zusammen über die Grenze müssen. Auch dieser Plotpunkt hatte zu jeder Menge Kritik von rechts geführt, dass die Woken-Filme von heute ständig alles politisieren müssten und so weiter. Aber Miller wollte hier gar keine Aussage über die Grenzpolitik der Vereinigten Staaten machen. Eben jene Grenzpolitik verlangte allerdings nun einmal, dass sie hier nicht einfach einen Zeitsprung von 48 Stunden machen und die Protagonistinnen nach Amerika teleportieren konnten. Das wäre angesichts der gnadenlosen Anti-Einwanderungspolitik der USA nun einmal unglaubwürdig gewesen. Was, wir sollen glauben, der Rev9 würde sich diese Politik nicht zunutze machen, um seinen Feinden zu schaden? Das wäre euch wirklich lieber gewesen? Fakt ist, dass die Anti-Immigration-Laws nun einmal politisch sind. Das nicht vorsätzlich zu ignorieren ist kein Statement. Es zu tun wäre eins. Darum muss Danny jetzt ihren Onkel Felipe kontaktieren, der davon lebt, Menschen über die Grenze zu schmuggeln. Auch sein Schauspieler lebt in Spanien, obwohl er in Frankreich geboren wurde. Tristan Ulloa war unter anderem in Lucia und der Sex, im Casa de Papel Spin-off Berlin und in zwei Comic-Verfilmungen der Netflix-Serie Warrior Nun basierend auf der Antarctic Press-Serie Warrior Nun Areala und Asterix und Obelix im Auftrag ihrer Majestät. Das Problem ist, Tio Felipe lebt deutlich näher an der Grenze. Und da müssen sie jetzt erstmal hin. Und so springen unsere drei Heldinnen jetzt auf einen fahrenden Güterzug auf, während an anderer Stelle der Rev 9 genau das tut, was Sarah vorhergesagt hat. Er zapft alle möglichen Datenbanken an, um seine Ziele zu finden. Danny möchte inzwischen von Grace wissen, wie der Judgment Day aussehen wird. Sie bestätigt, dass es diesmal anders verläuft. Kein spontan ausbrechender atomarer Erstschlag durch die Maschinen. Stattdessen fallen ohne Vorwarnung einfach eines Tages alle computergestützten Systeme aus. Stromversorgung und Telefonnetze verschwinden von einer Sekunde auf die andere. Flugzeuge stürzen aus dem Himmel. Und es ist die Menschheit, die daraufhin zu Atomwaffen greift, nicht die KI. EMPs sollen Legion besiegen, bevor die Lage weiter eskaliert, aber genau das ist es, was zur Eskalation führt. Nahrung wird daraufhin knapp. Und Milliarden Menschen sterben durch Hunger, nicht durch Maschinen. Graces Vater wurde zum Beispiel im Streit um eine Dose Pfirsiche getötet.
Wir haben aber sehen können in den ersten Tagen, Wochen, Monaten des Ukraine-Kriegs, und damit meine ich die Besetzung der Krim, mit dem Computerwurm NotPetya, wie katastrophal es ist, wenn genau das passiert. Weil in der Ukraine sind damals für mehrere Tage alle computergestützten Systeme ausgefallen. Strom, Ampeln, Banken, Geldautomaten, keine Überweisungen mehr, keine Kreditkartenzahlungen mehr, keine Bargeldabhebungen mehr, und die Leute waren aufgeschmissen. Also das ist in diesem Film, ist in diesem Film eine Hommage, würde ich fast sagen.
Ja, es ist beängstigend realistisch. Dann kamen die Terminatoren und Hunter-Killer-Drohnen und jagten die letzten Überlebenden, auch wenn die es schon ganz gut alleine schafften, sich gegenseitig den Rest zu geben. Homo homini lupus est, das zeigt sich immer wieder.
Der Mensch ist dem Mensch ein Wolf.
Genau. Und es ist ein Faktor, der in Camerons Originalfilmen gefehlt hatte. Dort schweißte der Angriff durch Skynet sofort die gesamte Menschheit zusammen. Die Geschehnisse in Dark Fate finde ich da glaubwürdiger. Grace selbst wurde übrigens von der Galionsfigur des Widerstands persönlich gerettet. Sarah vermutet zynisch, dass sich die Geschichte wiederholt, dass diese Galionsfigur Dannys Sohn sein wird. Grace widerspricht nicht, noch nicht.
Übrigens, wem dieser Plotpoint gefällt von, wie sich Menschen verhalten, wenn alle computergeschützten Systeme ausfallen. Mark Ellsberg hat da ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt Blackout.
Oh, okay, klingt gut. Dann kommen sie bei Onkel Philippe an. Danny erzählt ihm vom Terminator. Als der und vor allem sein Assistent Flacco ihnen nicht glaubt, zückt Grace ein Butterfly, klappt es aus und zerteilt in derselben flüssigen Bewegung eine herumsurrende Fliege in zwei Hälften. Das überzeugt die zwei. Ein Musterbeispiel für Show, Don't Tell. Jetzt müssen sie nur noch über die Grenze vorbei an den Zollbehörden, die jetzt allerdings vom Rev-9 infiltriert werden. Es hatte hier ursprünglich noch eine Szene gegeben, wie er die Identität einer Mitarbeiterin annimmt, aber die Szene fehlt im fertigen Film. Er nutzt jedenfalls Hightech-Satellitenbilder und lautlose Spionagedrohnen, um Danny zu finden. Erfolgreich. Grace hat zwar Erfahrungen mit von Legion gesteuerten Drohnen, obwohl nicht einmal Sarah etwas bemerkt, sorgte sie dafür, dass sie in Deckung gehen, aber leider nicht rechtzeitig. Rev 9 hatte sie da bereits lokalisiert und schickt ihnen jetzt die Übermacht der amerikanischen Grenze auf den Hals unter dem Vorwand, sie seien gefährliche Kartellmitglieder, auf beiden Seiten der Grenze gesucht, tot oder lebendig. Philippe bleibt zurück auf der mexikanischen Seite der Grenze, Flacco begleitet sie darüber. Es ist das Filmdebüt von Ferran Fernandez, kurz Pfeffe, auch er ist Spanier. Auf der anderen Seite wartet schon die Border Patrol mit mehreren Fahrzeugen und schwerer Bewaffnung. Danny ergibt sich als erstes. Sie will die anderen nicht auch noch sterben sehen. Grace fleht Sarah an, sollten sie voneinander getrennt werden, dann soll Sarah Danny in Sicherheit bringen, um jeden Preis. Sarah versteht und willigt ein. Sie behauptet, Dannys Großmutter zu sein, damit sie zusammenbleiben, aber dann eskaliert die Lage auch schon weiter. Rev 9 steuert eine Drohne in sie hinein und sorgt für eine Explosion. Grace reagiert im letzten Moment und rettet ihnen das Leben. Aber wir rasen mit Riesenschritten auf die Mitte des Films zu und jetzt spitzt sich die Lage immer weiter zu. Im Internierungslager erzählt Danny erneut die Fakten, aber schon wieder glaubt ihr niemand, dass ein Killerroboter hinter ihr her ist. Immerhin werden hier Graces Wunden versorgt, allerdings findet man bei ihr auch Spritzen mit ihrer Medizin und nimmt sie ihr ab. Als die Sunnies dann auch noch ihre Cyberware entdecken, reagieren sie verwirrt und dann trifft auch noch der Rev9 vor Ort ein. Er behauptet, er sei hier, um Danny Ramos abzuholen. Den ausschlagenden Metalldetektor rechtfertigt er mit einer Hüftprothese, die er sich in Afghanistan zugezogen hat, und man lässt ihn hindurch. Und noch mehr Probleme, Sarah Connor wurde wieder erkannt. Ein Officer Rigby ist hier, nur für sie. Grace kann zwar ihre Wachen überwältigen und sich befreien, aber Rev9 ist bereits ganz dicht an Danny herangekommen und Sarah wird gerade in Handschellen abgeführt. Dann die Wende. Graces Flucht löst einen Alarm aus und den nutzt Sarah, um ihre Begleiter zu überwältigen und Rigby ihre Handschellen anzulegen. Grace hingegen eilt zu Danny, gerade noch rechtzeitig, denn der Rev9 fährt in dem Chaos seine Armklingen aus und schnetzelt sich durch die Menschen. Dann ein weiteres Markenzeichen für das Terminator-Franchise, ein Helikopter. Grace will mit Danny abheben, aber Sarah ist noch nicht bei ihnen. Danny verschafft ihnen ein paar Sekunden mehr, aber dadurch bringt sie sich und Grace in Gefahr, denn auch der Rev9 kann jetzt zu ihnen aufholen. Grace rügt sie. Danny darf auf gar keinen Fall ihr Leben riskieren. Wenn sie es nicht schafft, dann sterben alle. Selbst Sarahs Leben ist entbehrlich. Und Sarah stimmt dem zu. Als der Sheriff eintrifft, behauptet der Rev9, dass Sarah, Danny und Grace bei ihrer Flucht die ganzen Leute umgebracht haben und er erkundigt sich, wo auch er einen Hubschrauber requirieren kann. Unser heldinnenhaftes Trio ist inzwischen an den Koordinaten in der Nähe von Laredo angekommen. Es handelt sich um das Wohnhaus eines gewissen Carl. Die Quelle der mysteriösen Handynachrichten an Sarah. Der Lieferwagen seiner Gardinenfirma ist mit einer Telefonnummer geschmückt 888 512 1984. Die 888 ist der Area-Code für Telefonate, bei denen die Entfernung zwischen den Geräten keine Rolle spielt. Der Rest ist eine Anspielung auf den ersten Terminator-Film. 512 steht für den 12. Mai 1984 für das Jahr. Es ist das Datum der Ankunft des ersten T-800 in Los Angeles. Und damit ist es auch ein Hinweis auf die Identität von Carl.
Und wenn man diese Telefonnummer damals angerufen hat, dann hat man eine Nachricht von Arnold Schwarzenegger auf dem Anrufbeantworter bekommen, die unter anderem dieses Hasta la Vista beinhaltet hat. Die Nummer ist allerdings mittlerweile wieder abgeschaltet worden, leider.
Ja. Sie brauchen nicht einmal an seine Tür zu klopfen, er bemerkt sie auch so. Öffnet ihnen und retraumatisiert damit Sarah. Es ist niemand anderes als ein T-800 Modell 101 Arnold Schwarzenegger. Und zwar nicht irgendeiner, sondern wie in Rise of the Machines exakt der Terminator, der zuvor John Connor getötet hatte.
Übrigens war Tim Miller wahnsinnig erstaunt über die Reaktion des Testpublikums, weil er angenommen hatte, nach diesem ganzen Exposure, nach dieser ganzen Vorgeschichte, wenn jetzt dieser T-800 da steht, dann würden die Leute ihn genauso hassen wie Sarah Connor. Haben sie aber nicht. Die waren so begeistert, dass endlich Arnold Schwarzenegger vor der Kamera steht,
ja,
dass sie laut in Applaus ausgebrochen sind.
Nach einer Stunde Laufzeit, also dem halben Film. Wie in Genesis sind seine biologischen Komponenten exakt so gealtert, wie es auch Schwarzenegger selbst nicht erspart geblieben war, der beim Dreh schon 71 Jahre alt war. Ein Jahr mehr und er wäre exakt doppelt so alt gewesen, als er es beim Dreh des ersten Terminator-Films 1984 gewesen war. Allerdings war Dark Fate auch nicht das erste Mal, dass wir Carl zu Gesicht bekommen. Diese Ehre ging ausgerechnet an Mortal Kombat 11, beziehungsweise den wenige Wochen vor dem Kinostart veröffentlichten DLC. Kurz nach dem Film wurde er dann auch für die Handyversion des Spiels nachgereicht. Damit konnten wir den Terminator dann in Kämpfe gegen Mortal Kombat-Veteranen wie Scorpion, Sub-Zero oder Raiden schicken, gegen andere Lizenzfiguren wie Robocop und John Rambo, die Comicfiguren Joker und Spawn und sogar Slasher-Schurken wie Freddy, Jason und Leatherface. Für Mackenzie Davis war der Dreh mit Arnold ein besonderes Erlebnis. In ihrer Kindheit hatte sie ihn ausschließlich in Komödien gesehen, wie Twins und Junior. Und darum konnte sie mit den Catchphrases aus seinen Actionfilmen, mit denen er abseits der Filmkameras offenbar ständig um sich warf, gar nicht so viel anfangen. Get to the chopper? Was meinte er damit? Sarahs Wiedererkennen ihres Gegenübers hingegen erinnert an Terminator 2, wo seine Ankunft ihre Flucht aus der Klinik ausbremste. Aber das hier ist nicht mehr die Sarah von damals, die sofort in eine katatonische Starre verfiel. Ohne zu zögern, zielt sie mit ihrem Gewehr auf den T-800 und will ihren Sohn rächen. Grace hält sie zurück, weil die Vernichtung ihres geheimnisvollen Verbündeten ihnen nicht weiterhelfen würde. Und Sarah lässt sich beruhigen, damit Carl sich erklären kann. Aber sie will auch nicht in seiner Nähe bleiben. Darum geht sie ein paar Meter in den Wald, Danny folgt ihr, Sarah schüttet ihr das Herz aus. Dass ihr von ihrem Sohn nicht einmal ein Foto geblieben ist, weil sie dachte, dass es den Terminatoren ohne solche Brotkrumen schwerer fallen würde, ihn zu finden. Und jetzt, nach 2 Jahrzehnten, verliert sie langsam die Erinnerung an das Gesicht ihres eigenen Kindes. Ein wunderbarer Dialog, der die Verletzlichkeit unter ihrer taffen Fassade hervorragend demonstriert. Danny ergreift ihre Hand, die beiden Frauen verstehen sich. Grace hingegen redet in der Zeit mit Carl, der eine Runde Bier spendiert. Sie zeigt ihm die eintätowierten Koordinaten, mit deren Hilfe sie ihn finden konnten. Dann kommen auch schon Sarah und Danny zurück zum Haus. Sarah sieht sich um und findet Fotos von einer Frau und einem Kind. Es handelt sich um Alicia, die der T-800 einige Monate nach dem Ende seiner Mission kennenlernte. Die Mission, die mit Johns Tod abgeschlossen war. Als er das erklärt, reagiert Sarah wieder mit der ruhigen Einschüchterung, die mir in diesem Film so an ihr gefällt. Heiser raunt sie ihm zu, dass er Johns Namen gefälligst nicht in den Mund nehmen soll. Carl fährt fort. Alicias Mann hatte sie und ihren Sohn Matteo verprügelt und er half ihr daraufhin. Für die beiden zu sorgen, konnte seine Existenz in der Vergangenheit einen neuen Sinn geben. Indem er Matteo und seiner Mutter half, begann er sogar ein Stück weit zu verstehen, was er zuvor John und dessen Mutter angetan hatte. Ein Terminator, der nicht von den Rebellen umprogrammiert wurde, sondern nach der Erfüllung seiner einprogrammierten Aufgabe eine Art Gewissen entwickelte. Seitdem lernt er, menschlicher zu werden. Das ist eine Entwicklung, die wir in dieser Filmreihe bisher noch nicht hatten. Und ich finde sie deutlich spannender als alles, was wir sonst seit Terminator 2 erdulden mussten.
Ja, und ich finde sie auch gar nicht so unrealistisch. Mhm. Weil die Mission von den Terminatoren ist ja eben, zu lernen, menschlicher zu werden, um besser infiltrieren zu können. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, ja, finde ich es gar nicht so unrealistisch, dass sie sowas wie ein Gewissen entwickeln. Mit Sicherheit kein menschliches, aber so etwas wie.
Und es fügt sich nahtlos in die Message ein, dass alle ihr Schicksal selbst in der Hand haben. Selbst Killerroboter aus der Zukunft wie er. Das finde ich halt auch richtig stark. Sarah glaubt ihm noch immer nicht. Er erklärt, dass Zeitreisen aus der Zukunft eine Art Schockwelle im Raum-Zeit-Kontinuum verursachen, die er wie ein Chronoseismologe auswerten kann. So konnte er Sarah die ganzen Koordinaten schicken, damit auch ihr Leben nach Johns Tod wieder einen Sinn bekommt, genau wie seines. Sie hat eine eigene Theorie darüber, was ihrem Leben wieder Sinn geben würde, und sie zieht eine Pistole und schießt 3-mal genau in sein Herz. Nicht, dass es viel ausrichten würde, außer dass es schwer für ihn wird, das Alicia zu erklären. Danny begrüßt allerdings Carl auf ihrer Seite zu haben. Das könnte das Machtgefälle zwischen Rev-9 und ihnen vielleicht ein wenig ausgleichen. Carl fragt Sarah, ob sie an Schicksal glaubt oder daran, dass wir die Zukunft mit unseren Handlungen ändern können. Genau die Frage, die Kyle Reese so beschäftigt hatte. Genau der Konflikt, der diese Filmreihe seit 20 Jahren so zerrieben hatte. Das jetzt zur Prämisse des 6. Films zu machen, sie mit einer Viele-Welten-Theorie zu stützen und sogar den Titel daran anzupassen, gefällt mir unglaublich gut. Carl argumentiert, dass unsere Handlungen sehr wohl die Zukunft ändern. Denn Sarahs Entscheidung, Skynet aufzuhalten, war es, die ihn befreit hat. Und jetzt entscheidet er, Danny zu helfen. Vorher braucht allerdings erstmal jemand anderes seine Hilfe, Alicia, die gerade zu Hause ankommt und der ihr die Einkäufe ins Haus tragen muss. Sie wird gespielt von Alicia Borraquero, auch sie eine Spanierin, die hauptsächlich dort Filme und Serien dreht. Auch sie war in Warrior Nun zu sehen, ansonsten kennt man sie außerhalb Spaniens höchstens durch eine Nebenrolle in Disneys 2. Narnia-Film. Dort hatte sie Königin Pluna Prismia gespielt, die Tante von Prinz Caspian. Sie bietet dem Besuch Wasser und Sandwiches an, Matteo hilft ihr. Der Hund der Familie rückt hingegen nicht von Karls Seite.
Wir kennen das ja vorher aus den Filmen, dass Hunde Terminatoren sehr schnell erkennen und unaufhörlich bellen. Weil dieser Hund bellt eben nicht unaufhörlich, sondern behandelt Carl wie jeden anderen Menschen auch. Mhm. Er lässt sich streicheln, er sitzt zwischen seinen Beinen, alles gut. Und das untermalt halt nochmal, dass Carl zwar natürlich ein Terminator ist.
Aber keiner mehr im klassischen Sinne.
Aber diese Wirkung, genau, diese Wirkung nicht mal mehr auf Hunde hat.
Ja, und auch das ist wieder Show, don't tell. Sie beratschlagen ihr weiteres Vorgehen. Grace will Danny so gut verstecken wie möglich, notfalls auf dem Boden eines Minenschachts. Aber Danny selbst will das nicht. Sie opfert sich schon den ganzen Film über immer wieder für die anderen. Und sie hat auch jetzt nichts dagegen, Köder zu spielen, solange es ihnen hilft, Rev-9 ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Grace willigt schweren Herzens ein und Carl zeigt ihnen seine beeindruckende Waffensammlung. Er begründet sie damit, dass selbst ohne eine bösartige KI, die die Welt erobert, eine 74-prozentige Chance besteht, dass die menschliche Zivilisation irgendwann in die Barbarei zurückfällt. Darauf will er vorbereitet sein. Außerdem sind sie in Texas. Sie geben Danny Schießunterricht mit einer Pistole, aber Sarah geht das nicht schnell genug und sie drückt der jungen Frau gleich schwere Waffen in die Hand. Und mit denen ist sie gar nicht mal schlecht. Zu schade, dass ihr Gegner nicht aus Wassermelonen besteht. Für den wäre ein EMP hilfreich. Sarah kennt jemanden, der ihnen helfen könnte, und Carl, der ihre Schritte verfolgt, kennt ihn auch. Bevor sie mit seinem Lieferwagen aufbrechen, verabschiedet er sich noch von Alicia und Matteo. Carl ist unter seiner menschlichen Hülle immer noch ein Terminator und auf Emotionen wurde er nie programmiert. Aber dennoch offenbaren die Mikroreaktionen seiner Mimik, wie nah ihm dieser Abschied geht. Ich habe ja in diesem Term in April schon mehrmals Schwarzeneggers Schauspielqualitäten gelobt, aber das hier ist noch einmal eine Steigerung zu vorher. Melancholisch sagt er Danny, dass ihn seine Vergangenheit jetzt eingeholt hat und I won't be back. Und selbst wenn das hier nicht für alle Zeiten der letzte Terminator-Film bleiben wird, so ist es doch mit jedem Tag weniger wahrscheinlich, dass der fast 80-jährige Arnold noch einmal zur Reihe zurückkehren wird. Was dieser Zeile und seiner Performance noch eine zusätzliche Ebene weit über das pflichtbewusste Zitieren seiner Catchphrase hinausgibt. Danny fragt, ob Carl seine Familie liebt. Er sagt, nicht so, wie es Menschen können. Das hatte er lange für einen Vorteil gehalten, aber jetzt weiß er, dass es das nicht ist. Ich mag die Weisheit, die dieser gealterte Terminator an den Tag legt.
Ja.
Zu schade, dass Arnold wohl nie die Gelegenheit bekommen wird, diese Weisheit auch in einem King Conan-Film zu demonstrieren.
Ja, er ist so menschlich.
Bevor sie losfahren, greift er noch einmal nach der Sonnenbrille, die so lange das Markenzeichen des T-800 war. Aber er legt sie zurück, statt sie aufzusetzen. Auch das ein Stück weit ein Abschied von dieser Rolle. Als der Rev-9 an Carls Haus ankommt, sind sie schon über alle Berge. Am Treffpunkt mit Sarahs Kontaktperson vom Militär ist dann erstmal Warten angesagt. Der T-800 erzählt von seiner Vorhangfirma. In jeder anderen Terminator-Fortsetzung wäre der Kontrast zwischen diesem riesigen Killerroboter und seiner banalen Berufswahl ein peinlicher Witzversuch gewesen, aber hier gibt es Carl noch mehr Menschlichkeit. Das ist wirklich beeindruckend.
Ja, und das Schöne ist, dieses Vorhanggeschäft wurde ins Drehbuch aufgenommen, weil Arnold Schwarzenegger persönlich sich selbst gerne mit Inneneinrichtung befasst.
Ah.
Ja, also von diesem ganzen Monolog, den er hält über Vorhänge, stand nur die erste Hälfte im Drehbuch. Die zweite Hälfte Schön. Ist komplett von Arnold Schwarzenegger dazu erfunden, komplett mit diesem Kunden und dem Kinderzimmer und Don't do it, it should be polka dots or balloons, das stand nie im Drehbuch.
Großartig. Ich habe echt immer mehr Respekt vor diesem Mann. Dann kommt der Major an und händigt Sarah einen Koffer mit zwei EMP-Granaten aus. Keine Sekunde zu spät, denn Grace und Carl bemerken jetzt beide die Ankunft des Rev-9. Der Major sinkt getroffen zu Boden, sie heben ihn in Carls Lieferwagen. Dann teilt sich der Rev-9 wieder in zwei Hälften. Eine steuert weiter den Hubschrauber, die andere greift an. Der Lieferwagen rast los, zu einem Flughafen des US-Militärs, wahrscheinlich die Lackland Air Force Base in Texas. Carl entdeckt nämlich C-5-Jets, die dort tatsächlich stationiert sind. Grace kann die steuern, also halten sie auf einen von ihnen zu. Die Soldaten vor Ort reagieren natürlich angespannt, aber der Major legt ein gutes Wort für sie ein. Sie seien freischaffende Mitarbeiter, die vollstes Vertrauen genießen, und so starten sie den Jet immer noch verfolgt vom Rev-9. Carl ortet ihn, und wir bekommen ein weiteres Mal seine Ego-Perspektive mit dem roten Filter und dem Head-Up-Display. Dann beginnt die Action. Der Hubschrauber explodiert, aber der Rev-9 springt heraus auf die sich schließende Ladeluke des C-5-Jets. Carl und Sarah greifen sofort an, aber es ist Carls Lieferwagen, der mit gelöster Handbremse auf den Killer zurollt und ihn vom Jet kickt. Sie wollen zwar die Konfrontation mit ihm, aber zu diesem Zeitpunkt sind sie immer noch nicht bereit dafür. Zu allem Unheil ist auch noch der Koffer mit den Granaten getroffen worden. Ohne die liegen ihre Chancen nur bei 12%, wie Carl schätzt. Danny sagt, das ist immerhin nicht null, dann brauchen sie einfach mehr Waffen. Grace sieht das weniger enthusiastisch. Es ist einfach zu riskant, Danny in die Schusslinie zu bringen. Danny fragt, warum? Weil mein Sohn irgendwann mal wichtig wird? Und Grace enthüllt jetzt endlich, nein, nicht ihr Sohn. Sie selbst ist es, die dem Kampf gegen die Maschinen die Hoffnung zurückgibt. Es war eine gealterte Danny gewesen, die junge Grace unter ihre Fittiche genommen hatte, was uns der Film jetzt mit einer weiteren Rückblende zeigt. Und diese ältere, abgehärtete, durchtrainierte Danny mit Camouflage-Klamotten und Cornrows, die es schafft, die marodierenden Banditen gegen Legion zu vereinen, der nehme ich ab, dass sie der neue John Connor ist. Vor allem, als sie die primäre Aussage des Films noch einmal zusammenfasst. Ist es unser Schicksal, uns geschlagen zu geben, bloß weil die Maschinen das entschieden haben? Well, fuck fate. Dann fragt die alte Danny die junge Grace nach ihrem Namen und wir können in ihren Augen sehen, dass sie ihr Gegenüber wiedererkennt. Wir mögen zwar eine neue Timeline im Multiversum erreicht haben, aber da ist sie wieder, die Selbstkonsistenz des ersten Films. Eine erwachsene Grace rettet eine junge Danny und eine erwachsene Danny rettet eine junge Grace. Der Kreis ist wieder geschlossen und zwar ausgerechnet, indem Danny Grace beibringt, dass es kein Schicksal gibt. Auch Sarah erkennt jetzt, dass Danny der neue John ist. Und das wiederum motiviert sie, der jungen Frau zu helfen. Den letzten John hat sie verloren, das passiert ihr nicht noch einmal. Und dann ist auch schon der Rev-9 wieder da. Es kommt zu einem Kampf in der Luft, in dem Grace das Steuer aus der Hand gibt, um im Laderaum mitzuhelfen. Da sich der Jet im freien Fall befindet, ist die Schwerkraft im Inneren außer Kraft gesetzt und das gibt uns ein paar wirklich beeindruckende Bilder. Dann gelangt der Rev-9 an Bord. Carl ruft den anderen zu, "Open the cargo bay." Es sind andere Worte, aber die Aussage ist klar. Get out! Im Kampf gegen den Rev-9 verliert der T-800 dann schon wieder die Haut am Unterarm und im Gesicht. Aber sein Gegenüber ist zu stark. Carl sprengt die Ladeluke auf, damit Grace, Sarah und Danny mit einem Humvee per Fallschirm abspringen können. Die flüssige Hälfte des Rev-9 verfolgt sie, aber Carl sprengt ihn mit einer Granate in die Luft, was unseren Heldinnen zur Flucht verhilft. Trotzdem, noch sind sie nicht in Sicherheit. Der Fallschirm ist blockiert und öffnet sich nicht ganz. Grace behebt das Problem, es schleudert sie aber auch vom Auto und sie muss sich von unten an der Vorderachse festhalten. Im Jet kämpft Carl weiter gegen den Rev-9, selbst als das Flugzeug in den Staudamm eines Wasserkraftwerks unter ihnen abstürzt. Der Kampf geht unter Wasser weiter und der Rev-9 ist stärker. Dann landet auch der Humvee an der Kante des Staudamms, etwas zu heftig, aber immerhin sind sie so gut wie unverletzt. Bloß Sarahs Schulter ist ausgekugelt, Grace renkt sie wieder ein. Dann sehen sie, dass der Rev-9 sie entdeckt hat. Sarah und Danny schnallen sich an und Grace durchtrennt das Fallschirmseil, das den Wagen auf dem Staudamm festhält. Er stürzt in die Tiefe, der Rev-9 springt hinterher und zerstört die Fenster des Wagens. Sarah und Danny verheddern ihn in einem weiteren Fallschirm und schaffen es an die Wasseroberfläche. Den Rev-9 scheinen sie abgehängt zu haben, doch Fehlanzeige, auch er taucht aus dem Wasser. Mit Grace wieder vereint, wollen sie in das Kraftwerk einbrechen, aber die Tür ist zu schwer, als dass Grace sie aufbrechen könnte. Und die Anstrengung laugt sie auch schon wieder extrem aus, außerdem hat sie keine Medis mehr. Ihre letzte Spritze war im Jet zurückgeblieben. Aber dann fällt ihr etwas ein. Sie hat eine Thorium-Batterie im Inneren. Die könnten sie als Waffe nutzen. Und noch mehr Hoffnung, auch Carl hat überlebt. Er reicht Sarah ein Gewehr und Grace die letzte Spritze. Dann öffnet er die Tür, die Grace nicht aufbekommen hat, und sie machen sich im Inneren des Kraftwerks bereit. Der Rev-9 ist dann auch schnell bei ihnen und verlangt, dass der T-800 ihm Danny aushändigt, der erwidert, dass die Zukunft, aus der er stammt, gescheitert ist. Und dann beginnt der letzte Kampf. 4 gegen 1, beziehungsweise gegen 2 halbe, und es ist trotzdem nicht fair. Aber die Action ist gut choreografiert mit netten Special-Effects-Spielereien. Als sich der Rev-9 wieder zu einem Ganzen zusammensetzt, sehen die anderen eine Gelegenheit, ihn zu besiegen. Mit vereinten Kräften zerren ihn Grace und Carl zu einer Zentrifuge, die dem bösen Terminator übel mitspielt. Dem guten Terminator allerdings auch. Es kommt zu einer Explosion. Danach rappeln sich Danny und Sarah auf. Auch Grace hat überlebt, ihre Cyberkomponenten sind allerdings schwer beschädigt. Carl hat es sogar noch übler erwischt, er liegt regungslos am Boden. Und der Rev-9 ist immer noch nicht besiegt. Seine Flüssigmetallhälfte ist vernichtet, aber sein Endoskelett noch nicht. Grace weist ein weiteres Mal auf ihre Batterie hin. So wie Marcus in Terminator 4 sein Herz gab, um John zu retten, gibt sie jetzt ihr Leben, um Danny zu retten. Der Rev-9 wankt auf Danny zu und sie schießt immer wieder auf ihn, bis ihre Munition alle ist. Dann prügelt sie mit dem leeren Gewehr auf ihn ein. Sie verliert die Thorium-Batterie und der Rev-9 packt sie, bevor sie sie wieder aufheben kann. Und dann ist es Sarah, die über ihren eigenen Schatten springt. Sie ruft ihrer Nemesis Carl zu, er solle aufwachen. Sie brauchen ihn. Und tatsächlich kommt auch er wieder zu sich und robbt auf den Rev-9 zu, so wie Arnold damals im ersten Teil auf Sarah zurobbte. Er packt sein böses Spiegelbild, Danny rammt dem Killer die Batterie in den Kopf und Carl opfert sich, um Rev-9 mit in die Tiefe zu reißen, wo beide verbrennen. Seine letzten Worte sind die, mit denen er seine Nachrichten an Sarah immer beendete. For John. Ein letztes Mal schaltet der Film in die rote Perspektive des T-800. Er sieht zu Sarah und Danny auf. Das Head-Up-Display sagt Neural Net Misfire, Imminent Shutdown, System Nominal Error 992, System Critical. Dann wird alles schwarz. Sarah sieht herunter zu den leblosen Überresten des Roboters, der ihren Sohn getötet hat, und sie spürt keine Genugtuung. Dann wendet sie sich Grace zu, auch der ist nicht mehr zu helfen, aber immerhin konnte sie ihre Mission erfüllen und Danny beschützen. Ein Epilog wiederholt ein weiteres Motiv aus Camerons ersten beiden Filmen, ein Spielplatz. Und diesmal ist es Danny, die die Finger durch den Maschendrahtzaun steckt. Sie beobachtet Grace, die 2020 noch ein unbeschwertes Kind ist, das hier spielt. Dann wendet sie sich ab und geht zu Sarah, die auf sie wartet. Das Terminator-Theme von Brad Fiedel ertönt und Danny ist entschlossen. Sie lässt es nicht zu, dass Grace noch einmal ihr Leben für sie lässt. Sarah sagt nur, dann musst du dich dafür bereit machen. Und der Jeep mit den beiden fährt in Richtung Horizont. Nachspann, keine Mit-, keine Post-Credit-Szene. Aber das ist auch besser so. Denn eine direkte Fortsetzung wird es nicht geben. Dafür war Dark Fate, wie eingangs erwähnt, einfach nicht erfolgreich genug.
Ja, aber dafür ist es der erste Film, in dem Linda Hamilton die Hauptrolle spielt und nicht der Terminator, aka Arnold Schwarzenegger.
Stimmt, sie wird im Vorspann vor ihm genannt, ja.
Und das trägt nochmal zu diesem Heldinnen-Trio bei.
Ja. Für eine Fortsetzung war Dark Fate, wie eingangs erwähnt, einfach nicht erfolgreich genug. Von allen Filmen im Franchise landete er bloß auf dem 5. Platz. Allein der allererste Terminator von 84 hatte noch weniger Geld eingespielt. Ein Umstand, der aber auch ausschließlich auf die Inflation zurückzuführen ist. Aber Dark Fate ist doch vermutlich das beste Ende, das die Reihe bekommen kann. Hamilton ist fast 70, Cameron wird es dieses Jahr, Schwarzenegger ist sogar schon fast 80. Ich brauche es nicht, dass sich die drei wieder und wieder zurückschleppen, um weitere Filme der Reihe zu drehen. Und ohne sie brauche ich erst recht keine Terminator-Filme. Schade ist es trotzdem, dass Dark Fate ein solch düsteres Schicksal widerfahren ist. Verdient hatte er mehr. Die Frage ist jetzt bloß, wo wir ihn ranken.
Mach einen Vorschlag.
Die ersten beiden Terminatoren sind auf Platz 5 und 6. Ich würde ihn da drunter setzen. Die Frage ist jetzt wieder, wie weit darunter?
Ja.
Bill und Ted's Excellent Adventure ist ein völlig anderer Film. Und es fällt mir schwer zu sagen, welcher von den beiden besser ist. Also Bill und Ted ist kultiger. Aber ich weiß nicht, ob er besser ist.
Bill und Ted ist unbeschwerter. Aber
for better and worse.
Ja, genau. Ist unbeschwerter und das ist auf der einen Seite gut, weil er für sich alleine steht und auf der anderen Seite schlecht, weil er eben nicht so ein Epos zum Abschluss bringt.
Unter Bill und Ted haben wir The Final Girls und da finde ich Terminator 6 besser.
Deutlich. Ich finde ihn auch besser als Bill und Ted. Also jetzt mal von Production Value ganz abgesehen, weil da ist der, ohne jetzt die Zahlen zu kennen, deutlich drüber. Ich finde ihn aber auch besser, weil er so einen Epos beendet, weil er die Chance hatte, aus der Zeit zu lernen.
Ja.
Und es besser zu machen. Und Bill und Ted sind halt weiß ich nicht genau, wann die rausgekommen sind, aber die sind schon etwas älter.
89.
Ja, genau, die sind schon etwas älter und die spiegeln halt ihre Zeit wieder, genauso wie Terminator 1 oder 2. Terminator 6 hatte aber eben die Chance, das zu nehmen, was Terminator 1 und 2 gemacht haben und es auf die heutige Zeit zu adaptieren.
Ich meine, gut, Bill und Ted hat auch noch zwei Fortsetzungen, um die werden wir uns irgendwann noch kümmern.
Oh, das wusste ich nicht. Okay.
Ja. Aber mit dem Terminapril war es das jetzt.
Ja. Yeah.
Nächste Woche begrüße ich hier wieder Ronny, mit dem spreche ich dann über eine DC-Comic-Verfilmung und auch dort stehen Latinos im Mittelpunkt. Die Rede ist von Blue Beetle. Und eins kann ich schon vorwegnehmen, so gut wie Dark Fate ist der lange nicht.
Oh, schade.
Warum? Das erfahrt ihr nächste Woche. Bis dahin.
Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß.
Ich auch. Macht's gut.
Macht's gut. Tschüss. Ich habe eine dumme Frage.
Mhm.
Ich bin ja nicht so bewandert mit Namen grundsätzlich. Ist das Abercrombie von Abercrombie & Fitch oder ist das jemand völlig anderes?
Das hat damit, soweit ich weiß, überhaupt nichts zu tun.
Ja,
Dieser
okay,
Abercrombie war einfach nur ein Science-Fiction-Autor.
Okay, davon bin ich ausgegangen. Ich wollte nur sicher gehen.
Ja. Warte mal, ich habe zufällig noch den Tab mit der Wikipedia-Seite von Joe Abercrombie auf. A British Fantasy Writer and Film Editor, born in Lancaster, Lancashire, England. He was educated at Lancaster Royal Grammar School, Manchester University. He had a job making tea at a television production company before taking up a career as a freelance film editor.
Ach, das ist irgendwie süß.
Hm. Ja. Also ich finde nichts zu Abercrombie.
Okay, also kein großes Modelabel. Alles klar, weiter im Text.